So, läuft.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Küchenstudio.
Ausgabe
17.
Jawohl.
Ein Sonderpodcast.
Genau, denn bei uns ist, im Geiste wenigstens,
der große Daniel Tillard.
Der große.
Der große Daniel Tillard.
Ich habe noch kein Foto gesehen von ihm.
Richtig, aber das, was er gemacht hat, lässt ihn erstmal zu einem Großen werden.
Du hast es sozusagen jetzt an seiner Geistesleistung
ganz
gemessen.
Ganz genau.
Alexander der Große war ja auch nicht zwingend groß.
Richtig.
Und Shatterhand auch nicht zwingend alt.
Aha. Größe definiert sich ja nicht über Zentimeter.
Okay.
Ja, ein Sonderpodcast deshalb, weil das Thema, was wir heute haben, das einzige Thema, was wir in diesem Podcast haben, ein Sonderthema wert ist. Denn Daniel hat eine Diplomarbeit geschrieben über das Thema Geocaching. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich dir nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Das heißt, im Grunde genommen habe ich Alex Schweigert nicht geglaubt, der uns nämlich überhaupt mit der Information versorgte, dass dort so etwas entstanden ist. Und wir, beziehungsweise du, hast dich da mal ein bisschen hintergeklemmt, mit Daniel auch gesprochen, gleich
gemeldet. Ja, das war sehr angenehm. Mhm.
Und ja, wir wollen uns heute mal mit dieser Diplomarbeit ein bisschen beschäftigen und ein paar Dinge, die dort thematisiert worden sind, also das Geocaching an sich, der Geocacher an sich, der Cache an sich, mal so ein bisschen nicht auseinandernehmen, aber besprechen. Daniel hat uns freundlicherweise seine Diplomarbeit zur Verfügung gestellt dafür.
Aber mittlerweile nicht mehr nur uns, sondern allen. Der Link ist selbstverständlich im Beitrag enthalten.
Ganz genau. Spannend finde ich ja zuallererst mal, dass sich jemand überhaupt Geocaching für eine Diplomarbeit nimmt. Fand ich super spannend.
Allerdings, das war insofern ein bisschen eine dumme Frage. Daniel ist selber Geocacher. Insofern war das so weit nicht weg. Und dass er ausgerechnet Geografie studiert, ist vielleicht dann auch gar nicht so abwegig. Ja. Und so kommen die Themen ganz gut zusammen. Und wie er uns in einem kleinen Mail-Interview erzählt hat, war es, weil das hatte ich gedacht, doch gar nicht so schwer dafür, einen Gutachter zu finden. Ich habe gedacht, verdammt, ne, da muss ja ein Professor muss ja irgendwie sozusagen einschätzen können, ob das... Ne? Und es muss ihn auch selber, Professor, sieht ja oft so, dass die gerne so Assis für sich arbeiten lassen. Ne? Und
ja, das, nee, das zum
war einen, kein
also,
Problem.
Also was mich da, ich betreue bei uns in der Firma auch zahlreiche Diplomarbeiten, die natürlich immer den Neuheitsgrad haben, das hat diese Diplomarbeit ohne Zweifel. Und bei den Diplomarbeiten, die Profs auch immer verlangen, dass es halt wissenschaftlich fundiert ist, dass es neue Dinge, ne, also diesen Neuheitswert auch wissenschaftlich untersetzt, neue Ansätze, dass man ja nicht irgendwie alte Sachen nochmal aufwärmt oder sowas. Aber meines Wissens ist es auch die erste Diplomarbeit zum Thema Geocaching. Von daher ist es ein neues Thema, das gab es bislang noch nicht. Und alle Achtung vor dem Prof, der halt als Betreuer das Ding durchgelassen hat. Also das finde ich gut, dass das so jemand macht, dass es nicht irgendwie als alberne Randerscheinung abtut, sondern dass offensichtlich jemand auch gesagt hat, das ist ein Thema, was auch wissenschaftlich zu beleuchten ist.
Aber es ist dann auch überhaupt nicht abwegig, wie gesagt, denn der Gutachter arbeitet intensiv mit ortsbezogenen Informationsdiensten, also Location-Based Services und Navigation. Insofern passt das perfekt.
Ja.
Sozusagen eine Spielart dessen, was der Gutachter sowieso betreibt, wie Daniel schreibt. Sehr, sehr schön. Nein, der Hammer ist ja eigentlich, dass Daniel es geschafft hat, eine repräsentative Analyse der Geocaching-Community vorzulegen.
Ja.
Repräsentativ heißt in diesem Fall, da gibt es eben ein bestimmtes Limit, ab wann ist so eine Umfrage repräsentativ. Da spielt die Methode eine Rolle, da spielt aber vor allem auch die Anzahl der befragten Personen eine Rolle. Und das ist echt der Hammer. Denn Daniel hat mehr als 2000 Geocacher befragt und zwar auf unterschiedliche Weise.
Ja, und man muss dazu sagen, dass die Methodik die ist, mit der man andere Diplomarbeiten aufschreibt. Also es ist nicht irgendwie so, dass man mal eine Umfrage irgendwo ins Netz stellt und die Ergebnisse dann einfach nur abpinselt oder sowas, sondern da ist richtig fundiert herangegangen worden. Das ist von allen Facetten auch beleuchtet worden, so wie man das für eine Diplomarbeit auch erwarten darf. Sodass nicht nur, sag ich mal, die allgemein bekannten Informationen, ein Geocacher ist vorrangig am Wochenende unterwegs oder sowas, dort rausgekommen sind, sondern... Wie gesagt, diese eigentlich drei großen Themen, wer cached, was cached er und wie cached er, eigentlich ziemlich genau beleuchtet worden sind. Und
wenn ich es kurz konkret machen kann, würde ich gerne Daniel zitieren, weil das hat er gleich am Anfang, na, wie sich das gehört, ne, Erwartungshorizont formulieren, hat er hier gleich schön deutlich gemacht. Wie sieht die klassische Struktur der Geocaching-Community aus? Welche Anforderungen haben Geocacher an einen Cache und seine Umgebung? Lassen sich Gruppen mit gleichen oder ähnlichen Verhaltensweisen innerhalb der Geocacher ermitteln? Ist jeder Ort für das Betreiben von Geocaching in gleicher Weise attraktiv? Hat Geocaching einen Einfluss auf die Wahrnehmung oder Attraktivität einer Region? Nichts weniger als diese Fragen will Daniel beantworten und er tut es auch. Ziel da?
Und er tut es sehr gut. Also wenn man sich die Diplomarbeit mal anguckt, das ist natürlich ein Haufen Papier, klar, weil es muss halt auch für eine Diplomarbeit, wenn man dafür ein Diplom haben möchte im Anschluss, auch entsprechend fundiert sein. Ist demzufolge auch ein bisschen länger. Aber es sind viele interessante Sachen drin. Und was mich dabei besonders gefreut hat, es ist auch interessant geschrieben. Also ja. Ich habe es gerne gelesen. Ich habe Diplomarbeiten korrigiert und gelesen, die habe ich nicht gerne gelesen, weil mir das viel zu abstrakt war, weil es mir viel zu theoretisch war. Hier ist es wirklich praktisch. Es ist These, die These ist untersetzt worden. Es sind die entsprechenden Ergebnisse der Umfrage und es ist ein Fazit daraus erfolgt. Und das in einer Art und Weise, die es auch durchaus lesenswert macht. Man muss nicht die ganze Geschichte lesen, deswegen erzählen wir das ja heute auch. Interessant ist das Fazit, aber da kommen wir nachher nochmal zu. Ja, da gibt es ein paar unterschiedliche Themen da drin, die wir durchaus, denke ich mal, nochmal besprechen können. Ne?
Also grundsätzliche Zielsetzung, glaube ich, das muss man hier nicht vertiefen. Das muss jemand dann wirklich selber lesen, der da daran interessiert ist. Können wir, wie gesagt, nur empfehlen. Es wird ganz klassisch erstmal das Grundprinzip, was ist überhaupt Geocaching, klar gemacht. Die Geschichte des Geocachings wird erzählt. Es wird über die Vorgehensweise, richtig mit einem schicken kleinen Diagrammchen, wird irgendwie die Vorgehensweise beim Geocaching nochmal erklärt. Das Suchen, Travel Bugs werden erklärt. Es geht um einzelne Cache-Typen. Es geht um Suche. Es geht um psychologische Dimensionen, finde ich auch sehr interessant. Ja. Also das ist ein Kapitel. Warum macht man das eigentlich? Mhm. Ne? Sehr, sehr schön. Da sind also Schatz spielt eine Rolle, Abenteuer, Geheimnis spielt eine Rolle, Statistik spielt eine Rolle. Das alles hat er hier aufgegriffen und kurz erwähnt. Hat natürlich die Plattformen abgehandelt, hat sogar rechtliche Aspekte beleuchtet, die Medien sich angeguckt und das gesamte GPS-System erklärt.
Ja.
Das ist mal so eben locker in der Einleitung.
Ja. Es gibt, es gibt für mich ein paar interessante Sachen und ich komme mal gleich auf eine, die ich mir auch notiert habe. Einerseits die Geocaching-Plattform, die genutzt werden. Nicht überraschend war, dass der Großteil halt geocaching.com nutzt. Überraschend für mich war im Gegenteil, dass ein ganz großer Anteil terracaching.com nicht kennt. Und was ich noch erstaunlich fand, ist, ich habe das hier auch gerade vor mir, dass von den befragten Personen nur in Anführungsstrichen 40% eine Premium-Mitgliedschaft von bei geocaching.com haben. Fand ich erstaunlich, weil als Premium-Mitglied habe ich halt Funktionen und Funktionalitäten, die mir das erheblich leichter machen. Und andererseits steht das für mich, klar, Premium-Mitgliedschaft kostet Geld, aber wenn man sich dazu nochmal anschaut, wie so das Einkommensbild ist dieser Gruppe, passt das nicht so richtig zusammen aus meiner Sicht.
Daniel ist das, und das finde ich ja von der Methode her ganz witzig, da auch in Sachen Werbung ganz professionell angegangen. Er hat einerseits das Forum befragt und hat dort, das tut mir recht leid für ihn, da hat man ihn hart in die Mangel genommen, hat dort nicht nur schöne Reaktionen geerntet und hat unter anderem aber relativ früh den Einwand bekommen, na, wenn du hier nur im Forum nachfragst, dann wirst du halt einen ganz bestimmten Typ Geocacher finden, nämlich den Geek, den Nerd, den durchgeknallten Forumsschreiber.
Ja.
Da konnte er ganz lässig sagen, überhaupt kein Ding, denn er hat rund um Münster in Caches Hinweise auf seine Umfrage untergebracht. Er hat Leute direkt nach dem Fund angemailt über geocaching.com und auf den Fragebogen hingewiesen. Er hat Open Caching genutzt, hat private Homepages angeschrieben, Blogs, E-Mails, Newsgroups. Und dann wurde es nachher auch sowas wie ein Selbstläufer. Es haben nämlich viele Cacher auch aus eigener Initiative den Fragebogen beworben. Ja. Also das Interesse war enorm groß, hat ihn selber erstaunt. Und jetzt nochmal zu der professionellen Herangehensweise. Er hat nämlich Coins und T-Shirts und so Cacher-Kram verlost.
Was man ja machen
so
muss,
um Motivation. Eine
gewisse Motivation dann zu erzeugen.
Also nee, finde ich cool.
Durchaus nicht unüblich.
Nee, aber es ist einfach, also da muss er erstmal drauf kommen. Ne?
Ja.
Ich, so, also finde ich, ist ganz naheliegend, aber ist ja nochmal zusätzliche Arbeit gewesen. Ne? Hat ja noch einen Shop ansprechen müssen, der das dann für ihn gesponsert hat und so.
Auf jeden Fall.
Nee, sehr schick, finde ich total schön.
Schade, dass wir davon nicht früher erfahren haben. Sonst hätten wir uns sicherlich in die Geschichte auch nochmal aktiver mit eingegangen.
Oh ja, vor allem, weil ich da selbst sogar schon angemeldet war. Das war eine Zeit, hätten wir nach Münster fahren müssen.
Ja, in der Tat.
Nee, hätte ich gerne mitgemacht bei der Befragung. Schade.
Ist, wie gesagt, neben so Sachen, die man schon geahnt hat, wie beispielsweise das Einkommensgefüge, ich hatte schon kurz angesprochen, glaube ich, dass das Durchschnittseinkommen liegt so zwischen 1.600 und 4.000 Euro pro Monat. Das haben wir schon vermutet.
Nee, es gibt eine ziemlich konkrete Zahl, die irgendwie, glaube ich, bei 3.048 oder was.
Nee, es wird hier von ein bisschen angegeben.
Ja, also es gibt, glaube ich, verschiedene. Also ihr müsst sowieso reingucken. Das hilft nichts. Ihr müsst euch die sowieso nochmal selber angucken. Wir können hier jetzt sozusagen nur so kleine Einblicke geben. Irgendwo ist da eine recht konkrete Durchschnittszahl genannt. Mhm. Aber ich will dich jetzt auch nicht. Ich will jetzt hier sozusagen keinen Hammer einbauen.
Ich gucke jetzt nach.
Du guckst jetzt
nach. Ich habe mir die Zahl aufgeschrieben. Aber hier Einkommen auf Seite 48. Dass die Hälfte aller Werte im Bereich zwischen 1.800 und 4.000 Euro monatlichem Bruttoeinkommen lagen.
Das sind die Zahlen derer, die es angegeben haben. Hm? Und ich glaube im Mittel nachher, das ist ja dieser Hauptbegriff.
Das Durchschnittliche hier liegt bei knapp 3.000 Euro.
Ja. Hm? Was ja schon ne, ganz ordentlich ist.
Ja,
ne?
Genau. Was ich übrigens auch erstaunlich fand, aber das ist, liegt durchaus in der Natur der Sache, dass ein ganz kleiner Anteil der Geocacher nur im Handy unterwegs ist.
Mhm.
Ne? Wir sind ja so die Leute gewesen, die übers Handy im Prinzip den Einstieg mehr oder weniger gefunden haben, beziehungsweise auch noch damit unterwegs sind. Da sind wir offensichtlich Außenseiter mit gewesen, weil der Großteil halt mit GPS-Handgeräten unterwegs ist und zusätzlich dann noch solche Sachen wie ein PDA beispielsweise nutzt oder ein Autonavigationssystem, um in die Nähe der Caches zu kommen. Und wie gesagt, für die Vor-Ort-Geschichte dann ein Handgerät, aber mit dem Handy ist nicht so doll gewesen.
Ist selten, ja.
Mhm.
Ja. Ich wollte eigentlich gerne nochmal auf die Verteilung hinaus. Mhm. Da hast du jetzt die Zettel irgendwie bei dir.
Entschuldigung.
Irgendwie gibt es da eine Seite, ach, doppelseitig bedrucken ist immer so eine Sache. Aber kannst du mal ganz kurzfristig hier mal die Show retten? Ich guck mal eben nach ein paar Zahlen.
Selbstverständlich. Also wir haben ja, wie gesagt, oder der Tom hat den Daniel nochmal so ein bisschen gefragt, so ein paar Geschichten, wie er dann überhaupt zu diesem Thema gekommen ist, das hatten wir schon kurz gesagt. Und auch die Frage, ob es für ihn überraschende Erkenntnisse gab. Also für mich gab es die, aber für Daniel weniger, weil er vieles auch schon vermutet hat. Vermutet habe ich auch ein bisschen. Ein paar Sachen, wie gesagt, sind für mich aber doch zumindest ein bisschen erstaunlich. Aber es ist auch mit Zahlen erstmal unterlegt worden. Und das war ja auch Sinn und Zweck der Geschichte. Spannend fand ich übrigens die Frage, inwiefern das diese Arbeit und das Geocaching, also Daniel ist ja selber Geocacher, das Ganze beeinflusst hat. Und da hat Daniel geantwortet, ich vermute, ich hatte mehr Spaß als andere an ihrer Diplomarbeit. Das kann ich nachvollziehen, weil so eine Diplomarbeit hätte ich auch gerne geschrieben über ein erklärtes Hobby und über so eine eigentlich sehr, sehr nette Geschichte. Hast du es mittlerweile gefunden?
Ich habe eine Sache gefunden, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und zwar ist hier in einer Statistik dargestellt, wie die Cache-Beschreibungen mitgenommen werden. Und während wir ja sehr gerne paperless, also rein mit dem PDA unterwegs sind, sind doch immerhin noch 90,72% aller Cacher mit dem traditionellen Papierausdruck unterwegs. Also da sage noch einer, dass Papier tot sei. Dem ist keinesfalls so, glaubt man den Zahlen hier, die wissenschaftlich und empirisch unterlegt und richtig sind.
Mhm.
So. Ich wollte eigentlich gerne noch mal gucken. Hier gab es eine sehr schöne Aussage. Also erstmal, wie viele Cacher es gibt in Deutschland. Das fand ich interessant, weil es waren verdammt wenig.
Mhm.
Da hilft es mal. Ne? Es gibt ja diese lustigen Marker, wenn man so eine Sache.
Nächstes Mal solltest du das anmarkern.
Genau, wenn man sich schon ausdruckt, ne, kann man auch anmarkern.
Daniel trifft übrigens eine interessante, nein, nicht Vorhersage, aber eine Vermutung, indem er sagt in den Mails, die ihr ausgetauscht habt, was das Verhalten der Cacher anbetrifft, ob sich sowas ändert und wie die Ergebnisse seiner Arbeit, seine persönliche Sicht auf Geocaching auch verändert haben. Und da sagt er, dass das Verhalten von Leuten beim Cachen mit der Zeit sich deutlich wandeln könnte. Die einen, die am Anfang noch sagen, dass sie nie und nimmer heiß auf Punkte sein werden, sind es dann nach einem Jahr eben doch. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Das werde ich bei mir mal beobachten. Weil ich zähle noch zu denen, die nicht heiß auf Punkte sind. Und ich werde mal in einem Jahr beim Podcast Nummer, hilf mir mal, 56 dazu, 4 im Sinn geteilt durch 3, mach dann, also bei Ausgabe 100 ungefähr, werde ich mal darüber berichten, ob ich mittlerweile auf die Punkte ganz heiß bin.
Also ich bin das von vornherein. Für mich zählt jeder Punkt. Ich freue mich, Auch, dass ich zum Beispiel am Wochenende genau 5 Caches gefunden habe und damit von 165 auf 170 gerutscht bin. Nicht etwa auf so blöde, ungerade Zahlen wie 171 oder 169. Mir persönlich ist das wichtig. Ich habe natürlich nicht gefunden, wonach ich gesucht habe. Wie gesagt, kann aber sowieso nur empfehlen, dass man da nochmal reinguckt. Aber du hast jetzt vor dir ein wichtiges Fazit dieser Arbeit.
Genau. Ich versuche mal so ein paar Sachen zu extrahieren daraus, weil das Fazit ist logischerweise ein bisschen länger ausgefallen. Das Fazit lautet, der durchschnittliche, also immer der durchschnittliche Geocacher, ist männlich. 29 und 42 Jahre sind Ober- und Untergrenze. Hochrangige Schulausbildung, das ist das, was auch immer schon vermutet wurde eigentlich. Er lebt in gefestigten Lebensverhältnissen mit einer festen Partnerschaft, jedoch in der Regel ohne Kinder.
Da sind wir
denn die Ausnahme, genau. Ich bin nicht der Durchschnitt. Hat aufgrund seines hohen Bildungsniveaus eine feste berufliche Anstellung im Bereich der Informationstechnologie.
Ja.
Sehr interessant.
Auch das trifft ja immerhin auf 50% dieser, der hier Sitzenden zu.
Bei der ein leicht überdurchschnittliches Einkommen erwirtschaftet wird. Betreibt sein Hobby, weil er gerne Natur ist, viele interessante Orte entdecken kann und seine Umgebung besser kennenlernt. Geocaching wird als Entspannung, Herausforderung und Nervenkitzel empfunden. Fand ich auch sehr interessant. Das Fazit, wie gesagt, beschreibt im Wesentlichen nochmal das, was, wie gesagt, oftmals vermutet wurde. Das schließt halt mit der Geschichte ein bisschen Kommerz. Mir persönlich ist es ein bisschen zu kurz gekommen, weil kommerzielle Angebote sich so ein bisschen nur auf Premium-Mitgliedschaft und hast du schon mal was in einem Geocaching-Shop gekauft? Also Zubehör, Taschenlampe, Travelbugs etc. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil diese Kommerzialisierung, glaube ich, auch nochmal fast ein alleiniges Thema für eine weitere Diplomarbeit sein kann, weil die Kommerzialisierung ja gerade in der letzten Zeit irgendwie nochmal erheblich zugenommen hat, inklusive der Bestrebung von Groundspeak mit Where I Go und sonst irgendwas. Aber wie gesagt, auch diesem Thema Kommerzialisierung widmet sich die Diplomarbeit nochmal und schließt dann nach insgesamt 82 Seiten. Also sehr umfangreich, wie man sieht, viele, viele Diagramme drin.
Ich muss noch kurz dazwischen, denn diese Sache mit der Kommerzialisierung ist eine gewesen, die man, also wo man Daniel verdammt viel Feuer gemacht hat im Forum. Und wie gesagt, immer nicht, nicht unbedingt in schönem Sinne. Das verurteile ich. Das ist wirklich nicht nett. Aber was natürlich, also die Befürchtung ist nicht völlig absurd, weil logischerweise legen wissenschaftliche Arbeiten eine Grundlage, die später ausgenutzt und ausgewertet wird in irgendeiner Weise. Und allein die Untersuchungsfrage, hat Geocaching einen Einfluss auf die Wahrnehmung oder Attraktivität einer Region, dass das jetzt empirisch super und repräsentativ erfragt ist, ist natürlich für Tourismusmanager so ein Achtungssignal. Ne? Also Daniel sagt eindeutig, die Untersuchungsfrage kann positiv beantwortet werden, unabhängig ob positiv oder negativ. Verändert sich der Eindruck, den ein Geocacher von einer Region oder einem Gebiet hat, in der Hälfte aller Fälle? Die aus einer positiveren Wahrnehmung und größeren Bekanntheit eines Raumes möglicherweise resultierende stärkere Frequentierung im Rahmen weiterer Freizeitaktivitäten ist ebenfalls belegt. Mhm. Also sprich, wer irgendwo geocacht, geht irgendwo ins Hotel, fährt Kart, macht irgendwie Faxen dort. Ja. Also das wird unter Umständen dazu führen, dass wir in Zukunft auf den Stadtseiten eine Rubrik Geocaching finden.
Ja, natürlich.
Hier und da gibt es die schon.
Natürlich.
Wird mehr passieren.
Auf jeden Fall.
Und wir erleben es hier. Ist ja sehr schön. Wir sind ja, wir könnten ja sozusagen prima als Beispiel dafür herhalten. Denn viele Leute von denen, die hier waren, oft gekommen wegen der Ardo-Caches, haben diese Stadt genossen und kommen wieder. Mhm. Und ich meine, mehr kann sich hier unser Stadtmarketing-Fuzzi doch nie wünschen.
In der Tat. Ja.
Ja?
Das eigentlich mal so als schon Kurzfassung, aber Einblick in diese Diplomarbeit von Daniel Telar.
Ich spiele gleich noch ein bisschen Musik, du.
Du spielst ja noch ein bisschen
Musik. Nein, keine Sorge. Heute nicht.
Wie gesagt, die Diplomarbeit kann man online nachlesen. Wir liefern den Link natürlich auf Daniels Seite. Bedanken uns ganz herzlich bei Daniel, dass er einerseits die Diplomarbeit überhaupt gemacht hat, was ja interessantes Material ist. Zum anderen natürlich für seine Unterstützung bei dem Vorbereiten dieses Podcasts mit vielen Informationen nochmal am Rande dazu. Ja, dir bleibt das Schlusswort.
Mir bleibt das Schlusswort. Das Schlusswort soll sein, dass ihr von uns als kleinen Bonus noch das Interview mit Daniel, das wir per E-Mail geführt haben, online bekommt. Das haben wir, so viel sei gesagt, mit Daniel abgestimmt. Also das ist nicht irgendwie, da hat er seine Finger drin gehabt, so viel sei gesagt. Ansonsten, wenn ihr demnächst irgendwie Zug fahrt oder mal lange beim Arzt sitzen müsst oder auch einfach nur abends vorm Einschlafen die Nachttischlampe noch nicht gleich ausmachen wollt, sei euch diese Diplomarbeit wärmstens ans Herz gelegt. Eigentlich ist sie wirklich so fluffig geschrieben, dass man fix durch ist. Für uns war es ein Vergnügen. Auch ich sage nochmal vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Publikum. Tschüss.
Tschüss.